Ja, es ist ja schon gesagt worden, ich bin ein bisschen lädiert und hoffe, dass meine Stimme das mitmacht heute. Aber wir haben ja im Neuen Testament ein Wort, der Geist macht lebendig. Das hoffe ich für mich heute auch. Natürlich hoffe ich das für euch auch, nicht nur für mich. Dankeschön. Ich möchte über einen ganz kurzen Text predigen aus 1. Petrus 4. Dient einander als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit dem Charisma oder mit der Gabe, das er empfangen hat. Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt. Wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. Das klingt alles ziemlich normal so, wenn man nicht ein bisschen die Widerhaken sieht, die hier drin sind. Ich möchte erst mal ein paar Sätze zu dem Text selbst sagen und dann, was er mir bedeutet. Ich finde es einen der allerwichtigsten Texte im Neuen Testament, wenn es um die Gaben des Heiligen Geistes geht oder über die Wirkungen. Ich habe ja schon einiges gehört von euren Workshops und da geht es ja auch um ganz ähnliche Fragen. Das erste Wort, wo ich hängen geblieben bin, ist das Wort Haushalter. Ich habe mir gedacht, ich habe doch das alles von Gott bekommen. Was habe ich jetzt zu haushalten? Und dann fiel mir ein, der Haushalter, der einen Haushaltsplan macht, ob als Bundesminister oder für eine Gemeinde oder eine Stadt, der druckt ja sein Geld auch nicht selbst. Der verteilt es. Der muss überlegen, wo es hinkommt, wo es notwendig ist, wer das braucht, was er damit machen kann. Und dann wurde mir klar, ja, Gott gibt uns alles, aber wir sind die Haushalter. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Geschenken, die Gott uns gibt, machen. Und ich habe nun seit fast 50 Jahren oder noch, nein, das ist sogar noch länger, ich bin ja noch älter, als ich dachte, seit über 50 Jahren habe ich mich mit den Gaben des Heiligen Geistes beschäftigt. Und ich muss sagen, ich habe sehr viele positive Dinge erlebt, auch selber. Ich habe ein bisschen weniger Schwierigkeiten mit dem Charisma der Sprachenrede gehabt, aber du hast ja auch bekommen inzwischen. Bei mir kam das eigentlich ohne, dass ich es groß wollte, es war plötzlich da. Und ich habe auch bei vielen Menschen ganz viele positive Dinge erlebt. Und deswegen habe ich ja auch jetzt nach über 50 Jahren noch einmal ein zusammenfassendes Buch über das Thema geschrieben. So ein bisschen hoffe ich, dass etwas Altersweisheit durchscheint. Denn ich habe ja schon die 8 vor meinem Alter. Ich habe aber auch ganz viele Schwierigkeiten erlebt. Nicht mit den Gaben des Geistes, die gibt Gott und die sind immer gut. Aber was wir damit machen. Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen. Das habe ich ausgerechnet in Brasilien erlebt. Da war ich in einer Gemeinde. Wir haben dort eine Arbeit unterstützt, die also auch sozial arbeitet. Und deswegen war ich einige Wochen mal dort. Und da war ich in einer Gemeinde und dann sagten die mir, heute kommt jemand aus Sao Paulo, also aus der größten Stadt dort. Aber wir hoffen, dass das gut geht. Ja, da fragte ich, warum habt ihr denn Angst vor dem Mann? Ja, sagten sie, wo der hinkommt, geht alles schief. Und dann habe ich mich erkundigt, was dann da alles schief geht. Und dann sagten sie, ja, der sagt immer, er hat die Gabe der Lehre bekommen. Und dann kommt er und lehrt und niemand versteht was. Und es geht immer schief. Und als er dann kam, habe ich gedacht, vielleicht braucht dieser Mann Hilfe, dass er ein Haushalter wird, was man damit tun kann. Und dann hat er mir erzählt, ich habe einen Dolmetscher natürlich gebraucht, er hat ja Portugiesisch gesprochen, hat er mir erzählt, ja, vor vielen Jahren war er in irgendeiner Gemeinde, auch einer charismatischen Gemeinde, und dort hat man über ihm gebetet und hat ihm die Gabe der Lehre zugesprochen. Seitdem lehrt er und seitdem klappt nichts. Und wo er hinkommt, sagen die Leute, oh, hoffentlich ist er bald wieder weg. Also da kann doch irgendwas nicht stimmen. Da stimmt es mit der Haushalterschaft nicht. Entweder hat er die Gabe nicht bekommen und jemand hat sich getäuscht, Wir täuschen uns immer wieder. Oder er hat nicht gelernt, damit richtig umzugehen. Wir haben ja heute einige Musiker gehört. Ich bin auch Musiker. Ich mache zwar klassische Musik, Klavier und Orgel, auch Konzerte, aber das ist egal. Was man spielt, muss man üben. Wenn also jemand die Trompete hat und bläst da rein und kann nicht spielen, dann ist es genauso wie mit dem Lehrer, der keiner war, dann rennen alle möglichst schnell raus. Denn das klingt furchtbar. Dabei könnte man ja mit der Trompete gut spielen. Dass man das kann, haben wir ja heute gehört. Also Haushalterschaft ist etwas, was unsere Verantwortung ist. Ihr habt Workshops gemacht, da wollen wir ja auch lernen, wie man mit den Dingen umgeht. Und hier heißt es ja, wir sind Haushalter der vielfältigen Gnade. Und das ist ein Wort, aus dem das Wort Charisma kommt. Charis-Gnade. Also wir haben alle etwas bekommen. Und es wird auch nochmal genau gesagt, man hat den Eindruck, hier im 1. Petrusbrief, da muss jemand, nachdem das schon ein bisschen her war mit Pfingsten, das war einer der späteren Briefe im Neuen Testament, den Leuten nochmal erklären, wie das eigentlich gemeint war. So nach 20 Jahren ist vieles wieder vergessen, ist der Anfang nicht mehr klar. Und deswegen wird nochmal gesagt, jeder mit dem Charisma, das er empfangen hat. Also zumindest hat jeder ein Charisma empfangen. Ich vermute, dass hier einige sitzen, die sagen, nee, ich habe noch keins bekommen. Da würde ich sagen, du hast dich getäuscht. Natürlich hast du ein Charisma bekommen, vielleicht auch zwei oder drei, bestimmt nicht alle, das hat niemand. Du hast nur nicht gemerkt, was du bekommen hast. Haushalterschaft ist auch, dass wir spüren. Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn einfach jemand kommt und sagt, du hast diese Gabe. Ich habe zu viele Täuschungen auch dabei erlebt. Man kann das machen, wenn das eine echte Prophetie ist. Dann ist es gut. Es kann aber auch schief gehen. Ich neige eher dazu zu sagen, du hast Gaben bekommen. Jetzt guck doch mal, was hat denn der Geist Gottes schon damit gemacht? Also vielleicht habe ich da oder dort schon mal gespürt, ich habe eine größere Kraft bekommen. Ich kann auf einmal besser reden oder ich kann besser hören auf das, was Gott sagt. Und dann sollte man gucken, dass man vielleicht diese Gabe, die man vermutet, entwickelt. So wie der Trompeter oder der Gitarrist oder ich als Klavierspieler lernen musste, das zu spielen, was irgendwo auf den Noten steht oder was ich kenne. Das macht der Heilige Geist mit uns. Aber was wir übend machen, das ist unsere Sache. Das heißt also, es ist ein Teil unseres Textes. Jeder hat eine Gabe empfangen. Unser Text sagt jetzt eine, mindestens eine, würde ich sagen. Also es gibt keine Christen, die echt ihr Leben Jesus übergeben haben, die keine Charismatiker sind. Ich habe mich neulich ein bisschen gestritten mit einem Mann, der auch über dieses Thema geschrieben hat. Der sprach immer von den Charismatikern und den Nicht-Charismatikern. Und da habe ich also Protest eingelegt und gesagt, Nicht-Charismatiker gibt es nur unter den Heiden, unter den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber jetzt heißt es auf dieser Ebene, jeder hat etwas bekommen, dient einander. Und das ist der zweite Widerhaken. Ich habe meine Gaben des Geistes nicht für mich bekommen. Überhaupt nicht, sondern nur für andere. Zum Dienst. Paulus sagt in einem anderen Text, das sind Gnadengaben, wo kommen sie her? Aus der Gnade Gottes. Das sind Dienste, wozu sind sie da? Damit wir für die anderen das tun, was Gott getan haben will, was sie brauchen oder was der Geist Gottes uns zeigt. So wie Jesus das ja auch gemacht hat. Sein ganzes Leben war ein Dienst. Wir haben darüber gesungen heute. Also ich nicht, ich kann im Augenblick nicht singen, da könnte ich dann nicht mehr predigen. Aber das ist eine andere Sache. Also dienen. Und da gibt es also ein Problem, wer seine Gabe benutzt, um selber groß zu werden, macht sie kaputt. Das funktioniert einfach nicht. Dazu ist sie nicht da. Es gibt keine großen und kleinen Christen. Es gibt nur Christen, bei denen denkt man, die sind groß, weil sie begriffen haben, welche Gaben sie haben, was sie damit tun sollen und auch ein bisschen geübt haben, wie man damit umgeht. Entschuldigt, wenn ich zwischendurch mal an meine Krankheit denke. Die Gemeinde oder eine Gruppe oder auch ein Ehepaar, auch zwei, also mindestens zwei müssen es sein, oder Eltern und Kinder. Überall, wo wir eine Gemeinschaft im Namen Jesu haben, ist das wie ein Puzzle. Da sind verschiedene Teile, die müssen sinnvoll zusammengesetzt werden. Wir haben mal bei einer Gemeindewoche einen Sketch gemacht, also ein Theaterstück. Und dann haben wir also damals war das noch üblich vor Jahren mit Flanell, einer Flanellwand und so Dinger, die man da draufgedrückt hat, die blieben dann hängen. Und da haben wir gesagt, es gibt ganz viele Gaben. Und es gibt ja das Bild vom Leib Christi, also vom Körper, vom Kopf angefangen bis zu den Füßen. Und dann haben wir gesagt, da muss jetzt jemand kommen und das mal zusammensetzen richtig. Und dann kam jemand, aber dem hatten wir die Augen verbunden. Und dann hat er mit verbundenen Augen den Körper zusammengesetzt. Er war, so hatten wir das vorbereitet, dass er das möglichst noch schlimmer macht, als es sowieso schon passiert. Nicht? Und dann hat er also das zusammengesetzt und dann hingen die Arme irgendwo unten und ein Bein war oben und der Kopf auf der Seite und sonst was alles. Das passiert, wenn wir keine Haushalter sind. Und das muss man üben und lernen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich komme noch mal kurz drauf. Dass das schwierig ist, hat schon Paulus gesagt in 1. Korinther 13, wo er über die Liebe spricht als die Form, mit der wir unsere Gaben einbringen sollen. 1. Korinther 13. Und da spricht er davon, dass unser Handeln Stückwerk ist. Er sagt extra, unser prophetisches Reden, unser Dienst ist Stückwerk, ist also begrenzt. Wir machen Fehler, wir sind nicht vollkommen. Aber dann sagt er, das wird vorbei sein, wenn das Vollkommene kommt. Und damit meint er die Wiederkunft Christi, das Ende, wenn alles vollkommen wird. Wir sind aber auch aufgerufen an vielen Stellen im Neuen Testament, dass wir vollkommen werden sollen. Und da habe ich mir auch gesagt, was soll denn das bedeuten? Paulus sagt, ich bin nicht vollkommen und ich soll vollkommen werden. Ich bin so ein Typ, der immer versucht, auch das von einem Wortspiel her zu erklären, weil man Wortspiele sich gut merken kann. Dann kam ich auf die Idee zu sagen, vollkommen werden wir, weil das nämlich in Wirklichkeit zielgerichtet heißt, das Wort Ziel steckt hier drin, vollkommen werden wir, wenn wir das vollkommen lassen, was wir bekommen haben. Also wir können schon in einer gewissen Weise vollkommen werden. Das ist Haushalterschaft. Mir ist noch ein anderes Wortspiel hier eingefallen, weil Paulus vom Stückwerk spricht. Da habe ich mir gedacht, das habe ich in dem Vortrag am Donnerstag auch schon gesagt, da habe ich mir gedacht, ja, das Vollkommene kommt natürlich, das Vollendete erst am Ende. Aber wenn wir unser Stückwerk, unsere begrenzten Gaben haushaltermäßig zusammensetzen, dann wird aus dem Stückwerk ein Werkstück. Dann sind das alles positive Dinge. Wenn wir das nicht machen, dann passiert das, was ich mal in Berlin an einer Hauswand gesehen habe, ein Graffito, was da einer hingeschrieben hat. Der schrieb nämlich dahin, gemeinsam sind wir unausstehlich. Ja, das passiert, wenn wir unsere Gaben nicht wie das gedachte Puzzle aus Liebe zusammensetzen und dienen. Und wer dient, der guckt ja, wer braucht das. Und wenn ich eine Gabe habe und sehe einen, der meine Gabe braucht, dann gehe ich hin und vervollständige das, was dem anderen fehlt. Und hoffe, dass da, wo mir etwas fehlt, das der andere bei mir tut. Dafür gibt es übrigens auch ein Wort im Neuen Testament, das Wort Koinonia. Das heißt eine Gemeinschaft der Teilhabe. Und das habe ich auch auf das Thema Ökumene angewandt. Deswegen ist dieses Buch gerade im Entstehen. Das ist die eine Seite unseres Textes. Jetzt hat der Text aber noch einen ganz gewaltigen Widerhaken, wo man hängen bleiben sollte, wenn man ihn liest. Das steht nämlich im zweiten Teil. Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt. Da dachte ich, das ist ja ganz umgekehrt auf einmal. Ich habe immer gelernt, ich habe eine Gabe bekommen und soll diese Gabe dann ausüben. Also wenn ich die Gabe der Prophetie habe, habe ich möglicherweise die Gabe der Leitung nicht oder die Gabe der Barmherzigkeit oder so, dann muss es ein anderer machen. Auf einmal heißt es aber, wer redet? Das muss doch bedeuten, überall da, wo wir reden. War schon auch Beispiel so am Rande heute schon. Ich habe versucht, meine Ohren zu spitzen, was von euch schon gekommen ist. Ich will auch nicht dauernd neue Sachen sagen. Übrigens, man lernt ja nur durch Wiederholung. Jeder Musiker weiß das, nicht? Es geht nicht anders. Also, es geht jetzt darum, was passiert denn? Wer redet? Wo reden wir? Ich rede zwar öfters mal so von oben, also ich hoffe nicht von oben herab, aber auf 3 Stufen oder so oder vor einem Publikum. Das ist eben mein Beruf gewesen und das mache ich auch heute noch. Aber ich rede auch was ganz anderes. Ich rede mit meiner Frau, hoffentlich redet ihr alle auch mit euren Ehepartnern. Da redet man und manchmal gibt es auch dann Worte, die man hinterher lieber nicht gesagt hätte. Man redet mit den Kindern, man redet im Beruf, man redet unter Umständen im Zug mit irgendjemand. Und darüber ist ja auch einfach sowas erzählt worden, man redet mit jemand. Das heißt also, wo ich rede, und jetzt heißt es, mit Worten, die Gott ihm gibt. Das ist eine ganz genaue Beschreibung von Prophetie. Prophetie heißt, das laut sagen, was Gott ihm gesagt hat. Reden aus Eingebung. Natürlich gibt es große Propheten, da haben wir Bücher drüber in der Bibel und es gibt auch heute Leute, die also eine große Aufgabe haben. Aber hier geht es nicht um die großen Propheten. Hier geht es um den Alltag. Wer redet? Und das habe ich also versucht mal zu testen. Ich will ein Beispiel sagen. Ein ganz komisches vielleicht, schon ganz alt. Bevor ich in die Theologie gegangen bin, bin ich Lehrer gewesen. Und wir waren mal in unserem Kollegium und im Ort, wo wir die Schule hatten, sollte also ein Fest gefeiert werden und die Schule sollte einen Wagen machen. Es war nicht Fasching, aber sowas Ähnliches, wo also irgendein Motto drauf war. Da saßen wir da mit 20 Lehrern zusammen und haben 2 Stunden über das Motto diskutiert und jeder Vorschlag, der gemacht wurde, wurde von den anderen abgelehnt. Und es wurde schon so richtig unangenehm. Dann habe ich gedacht, ich habe das noch nie vorher so ausprobiert, habe ich gedacht, es gibt doch die Gabe des Wortes der Weisheit. Und das heißt, dass man in einer schwierigen Situation das rechte Wort findet. Dann habe ich gebetet. Natürlich für mich, ganz leise oder nur in Gedanken, habe gesagt, Herr, kannst du mir nicht ein Wort der Weisheit schenken? Und dann kam mir ein Gedanke, ganz spontan. Dann habe ich natürlich zu meinen Kollegen nicht gesagt, mir hat Gott ein Wort der Weisheit geschenkt. Die hätten mich ja für verrückt erklärt. Sondern ich habe gesagt, ich habe da eine Idee gehabt plötzlich. Und dann habe ich die gesagt. Und auf einmal war die Diskussion zu Ende, alle haben gesagt, das ist es. Nun habe ich natürlich gewusst, wo das herkommt. Und es war mir ein bisschen unangenehm, dass ich hier plötzlich also so ein weiser Mensch sein sollte, weil Gott mir etwas gezeigt hat. Ich konnte das Ihnen nicht sagen. Und da habe ich gebetet, Herr, kannst du mir nicht auch darüber ein Gespräch oder Gespräche schenken? Dann habe ich gebetet, Herr, kannst du mir nicht zeigen, wo eine Möglichkeit besteht? Und hinterher kam ein Kollege zu mir und sagte, das hast du prima gemacht. Da habe ich gesagt, habe ich gar nicht gemacht. Und dem habe ich das erzählt. Und es war noch ein zweites Gespräch. Und da habe ich gemerkt, der Geist Gottes gibt nicht nur eine Hilfe, dass also jetzt eine unangenehme Sitzung in einem Schulkollege, Lehrerkollegium zu Ende ist, sondern da gibt es auch einen kleinen Akzent für ein Zeugnis. Aber ich muss darauf warten, dass der Geist Gottes sozusagen die Tür aufmacht dafür. Wer redet, der redet mit den Worten, die Gott ihm gibt. Es gibt, überall ist das möglich. Wenn man als Mutter oder Vater auf eine Frage seines Kindes keine Antwort weiß und plötzlich fällt ihm eine ein, das ist eine Alltagsprophetie. Natürlich ist sie ein bisschen anders, als wenn einer aufsteht. Seitdem ich gemerkt habe, es gibt diese Alltagsform von Prophetie, habe ich ganz viele solcher positiver Dinge erlebt. Nun ist beim Dienst ist ein bisschen einfacher. Man sieht leichter, wo ein Mensch etwas braucht. Aber es heißt hier, Gott gibt die Kraft zu dienen. Das bedeutet ja auch, das Richtige zu machen. Auch manchmal etwas Unangenehmes machen zu müssen, weil jemand das braucht. Das geht auch nicht ohne uns. Wer diene, der diene aus der Kraft, die Gott gibt. Nun könnte man denken, oh, ist das nicht noch schlimmer, als was ich bisher schon so an Druck erlebt habe mit dem Glauben. Jetzt soll ich auch noch dauernd prophetisch reden. So ist das nicht gemeint. Ich habe ja auch nicht jeden zweiten Tag ein Wort der Weisheit gehabt. Das kommt mal und dann merkt man das auch. Aber wenn ich reden muss, dann kann ich darum bitten, dass Gott mir die Worte gibt. Tut er nicht immer. Ich habe auch schon gebetet und habe mir den größten Unsinn gesagt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wort prophetisch treffsicher wird, wird erheblich größer, wenn ich versuche zu hören. Darüber ist heute früh auch schon in euren Zeugnissen gesprochen worden, über das Hören. Ich möchte noch ein bisschen was im letzten Teil jetzt dazu sagen, denn das ist die entscheidende Frage. Wie kann ich hören, was Gott, wenn ich reden muss, mir gibt? Nicht? Die Worte, die uns Gott gibt, also eingibt, das ist damit gemeint. Das, was mir am meisten geholfen hat, alltagsmäßig mein Charisma zu üben, dass jetzt nicht so verteilt ist, das oder jenes, sondern einfach, wie es gebraucht wird, gegeben wird. Das Wichtigste war, dass ich mir immer bewusst mache, ich mache Stückwerk. Ich habe immer gewusst, ich kann mich täuschen. Wenn ich auf einer Straße mit engen Kurven fahre, fahre ich langsamer. Wenn ich das nicht tue, dann kann es sehr schnell einen Unfall geben. Oder ein anderes Beispiel möchte ich noch sagen, das ist vielleicht noch treffsicherer. Ich habe, als ich natürlich noch einiges jünger war als heute, einige Zeit Bergsteigen gemacht. Also richtig Bergsteigen mit Seil und auf auch mal ein 4000er oder auf eine Wand und sowas oder über einen Gletscher. Und ich habe einen Kletterkurs gemacht am Anfang. Und da hat mir der Bergführer gesagt, du hast zwei Hände und zwei Füße. Du hast vier Gliedmaßen. Und wenn du kletterst, müssen drei von den vier Gliedmaßen immer in Ruhe sein. Wenn du dich mit beiden Händen ordentlich festhalten kannst an einem vorschwimmenden Felsen und auch noch mit einem Fuß einen Tritt hast, kannst du mit dem anderen Fuß den nächsten Tritt suchen. Wenn du das mit zwei Füßen gleichzeitig machst, fällst du bald runter, weil die Hände das dann nicht halten können. Also, das ist das Drei-Punkt-Klettern. Das ist mir ein Bild für den Umgang mit den Wirkungen des Heiligen Geistes im Alltag. Das heißt also, wenn ich irgendwo im Gespräch bin, jetzt mit Menschen, die auch Jesus kennen, und ich habe so eine Eingebung, von der ich denke, das könnte jetzt ein prophetisches Wort sein, dann sage ich nicht, der Herr sagt mir, sondern ich sage meinen Freunden, ich habe einen Gedanken, von dem könnte ich mir denken, dass er von Gott ist. Ich sage ihn euch und könnt ihr mit mir diesen Gedanken prüfen. Ich lade die anderen zur Prüfung ein. Das steht schon im 1. Korintherbrief. Da heißt es, die Propheten sollen sprechen, muss die Hand nehmen, die Propheten sollen sprechen und die anderen sollen beurteilen. Wer sind die anderen? Ich denke, die anderen, die dabei sind, die im Gottesdienst, die haben alle den Heiligen Geist. Die sollen beurteilen. Also ich bitte die anderen, mir zu helfen. Oder ich komme in eine schwierige Situation. Ich war vor ein paar Wochen mit dem Pastor der Gemeinde, zu der ich gehöre, ich bin ja da schon lange im Ruhestand, war ich zu einem ganz schwierigen Seelsorgegespräch mit einer jungen Frau, die schwere Dinge erlebt hat. Und ich habe dann versucht, barmherzig mit ihr zu reden. Ich würde nicht behaupten, dass ich als Gabe, als Chance mal das Chancenwende Barmherzigkeit habe. Aber hier habe ich es gebraucht und habe gedacht, Herr, wenn du mich hierher schickst, ich soll ja dienen mit der Gabe, dann gib mir für diese Situation jetzt auch diese Gabe. Hinterher habe ich meinen Kollegen, der ja noch im Dienst ist, den Pastor, gefragt, wie hast du mein Eingreifen empfunden? Und er hat mir gesagt, ich glaube, du hast hier Barmherzigkeit geübt. Es hätte auch sein können, er sagt mir, also ich fand das ziemlich quer, was du da gemacht hast. Dann hätte ich gesagt, dann lass uns beten, dass Gott das, was ich verdorben habe, wieder gut richtet. Also das muss ja nicht immer positiv ausgehen. Also ich versuche immer vorsichtig zu sein, aber gebe das weiter, was ich empfange. Nur in dieser Vorsicht, damit, wenn es nicht stimmt, bevor ein größerer Schaden entsteht, wir das korrigieren können. Und ich habe gelernt, dass auf diese Weise mehr Gutes geschieht, als wenn ich einfach so haruck drüber gebe. Wie das so praktisch ist, ich will das nur noch andeuten. Vom Wort der Weisheit habe ich schon gesprochen. Wir haben vorhin von dem Gebet in Sprachen oder der Glossolalie oder Zungenreden oder wie man es nennt, gesprochen. Es gibt kein gutes Wort dafür. Zungenreden mache ich jetzt auch mit meiner Zunge. Sprachenreden mache ich jetzt auch in deutscher Sprache. Und Glossolalie heißt auch nur in Sprachen reden. Glossa heißt Sprache oder Zunge. Gemeint ist voll Sprache. Aber es ist was ganz Besonderes gemeint damit. Ein Gebet in einer Sprache, die mir der Geist Gottes schenkt und die ich nicht verstehe. Warum eigentlich sowas? Ich denke, das Sprachengebet ist ein Beten in meinem Inneren, wo ich gar nicht reinschauen kann. Wenn ich in einer schwierigen Situation bin, bete ich oft leise, ohne dass einer was davon merkt, oft auch nur in Gedanken in meiner Gebetssprache. Und ich merke, dass durch diese Sprache in meinem Innersten oder in meinem Unbewussten etwas deutlich wird, was auch ins Bewusstsein kommt. Oft spüre ich dann plötzlich einen Gedanken oder ich kann einen Menschen besser verstehen, wenn ich so für mich bete. Deswegen ist das Sprachengebet eine der besten Gaben für den Alltag. Man kann es auch im Gottesdienst benutzen. Paulus sagt zwar, nur wenn es ausgelegt wird, damit alle was verstehen. Also es wird da eingeschränkt, aber es kann im Gottesdienst sein. Aber 95% der guten Anwendungen des Sprachengebetes sind im Alltag. Ich habe schon so manche schwierigen Situationen erlebt und möchte also zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen und das dann noch so ein bisschen zusammenfassen in dem Text. Birgit hat ja gesagt, dass ich eine Zeit lang Präsident meiner Freikirche war, das ist also das Leitungsamt, und das war in einer ganz schwierigen Zeit, wo wir wirklich ohne den Geist Gottes nur Stückwerk gemacht hätten. Da war die ganze Kirchenleitung zurückgetreten und die meisten Mitarbeiter auch. Und plötzlich wurde ich, gerade an dem Tag, wo ich also in Ruhestand gehen sollte, wurde ich also da als Präsident gewählt und musste gucken, ob der Geist Gottes uns hilft, mit diesen vielen Schwierigkeiten plötzlich klarzukommen. Und ziemlich am Anfang dieser Zeit passierte Folgendes, gar nicht so weit weg von hier, Nordrhein-Westfalen auch, dass also Eltern aus dem Hintergrund der russlanddeutschen Gemeinden ihr Kind nicht zu einem Schulausflug mitgehen ließen, weil sie dachten, das Kind könnte hier negative Einflüsse bekommen. Und weil es Schulpflicht ist, sie haben es aber nicht abgemeldet, bekamen sie ein Bußgeld. Und das Bußgeld haben sie nicht bezahlt. Und dann sind die Eltern abwechselnd ins Gefängnis gekommen. Das war damals eine Sache in allen Zeitungen. Und in der Zeit haben wir gesagt, wir haben mit einigen von den Aussiedlern auch Kontakt gehabt, weil die meisten ursprünglich auch aus dem Baptismus kommen, haben wir gesagt, wir müssen versuchen, ihnen zu helfen. Dann bin ich also hier nach Düsseldorf gefahren zu der Schulministerin. Wir hatten uns angemeldet und wollte mit ihr über das Problem sprechen. Nun bin ich auch kein Mensch, der dauernd mit Politikern spricht. Und das ist ein schwieriges Problem ja auch, nicht? Also es gab ein paar Leute, die habe ich gebeten, könnt ihr an dem Nachmittag für uns beten, dass da was Gutes bei rauskommt. Und als ich dann mit dieser Frau erstmal alleine, dann hat sie noch ein paar Leute aus dem Ministerium dazu geholt später, dann sprach, habe ich erst einmal, wenn sie geredet hat, in meiner Gebetssprache, ich würde fast sagen heimlich gebetet, ja. Und habe, weil ich in einer großen Spannung war. Und wir haben aber dann ein sehr positives Gespräch gehabt, sogar so über Erwarten, dass das Ministerium gesagt hat, wenn diese Eltern und ihre Freunde in dieser Gemeinde eine eigene Schule gründen wollen, wo, also eine Privatschule, wollen wir ihnen mit allem helfen, was möglich ist. Nun dauert eine Privatschule immer viele Jahre, bis sie anerkannt wird. Und deswegen hatte das Ministerium die Idee, man könnte eine Zweigschule einer schon anerkannten Schule machen. Und sie haben tatsächlich innerhalb eines Jahres eine Schule bekommen. Und diese ganze Problematik konnte dadurch gelöst werden, aber auch, weil wir dem Ministerium Mitarbeiter vermittelt haben, die also den Rektoren in den Schulen erst einmal vermittelt haben, woher diese Probleme kommen, wie die Kultur dieser Leute ist und wie man sie verstehen kann. Das ist also ein gutes Beispiel, was das bedeutet, wenn wir in Sprachen beten und sozusagen auf einmal spüren, der Geist Gottes ist in uns, weil es in mir betet. Das sagt ja Paulus auch, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Also hat er eine ständige Möglichkeit, uns etwas zu geben. Das ist die Wirkung des Geistes im Alltag. Für mich hat das, das will ich als Letztes sagen, eine ganz große Bedeutung für mein Lebensgefühl. Bis heute, jetzt im Alter, brauche ich das ganz dringend, wo ich auch bin. Und zwar möchte ich das mit einer kleinen Geschichte sagen, die viele von uns kennen, diese Geschichte vom Hasen und vom Igel. Weiß nicht, früher haben sie in Schulen das auch gelesen. Also, ich will es erzählen kurz. Ein Hase und ein Igel machen aus, einen Wettlauf zu machen. Wir kennen die Tiere gut, wir haben ein großes, wildes Grundstück auf dem Land und da haben oft mal Hasen auf dem, also Feldhasen, und Igel haben wir ganz viele. Und die machen also einen Wettlauf. Und als der Hase erschöpft am Ziel ankommt, sitzt der Igel schon da und lächelt ihn an. Und dann sagt der Hase, machen wir nochmal einen Versuch. Und rennt zurück und als er dort ankommt, sitzt der Igel und lächelt ihn an. Natürlich waren das zwei Igel. Die kann man ja nicht voneinander unterscheiden. Auch ein Hase kann das nicht. Was hat denn das mit dem Heiligen Geist zu tun? Ich würde sagen, es gibt nur einen Heiligen Geist, aber weil er eine Kraft ist, ist er mehr als zwei Igel. Der ist überall. Es heißt in der Pfingstpredigt, vom Geist Gottes ist ausgegossen über alles Lebendige. Das bedeutet Fleisch im Alten Testament. Also ich sage mir, wo ich hinkomme, ist der Geist Gottes schon da. Und oft komme ich ja nun auch so ausgepumpt wie der Hase irgendwo an. Und jetzt denke ich, weiß nicht, wie es läuft, aber der Geist Gottes ist ja schon da. Der hat ja schon was vorbereitet. Nun hat er vielleicht mit dem Menschen was vorbereitet und ich gehe zu einem anderen und renne mir den Kopf ein, weil nichts passiert. Also wieder die gleiche Situation, ich muss beten, ich muss nachdenken, ich muss lernen, die Impulse des Geistes Gottes zu hören. Das heißt, ich brauche mitten in meinem oft turbulenten Alltag kurze Phasen, wo ich wirklich zur Stille komme und wenn es 2 Minuten sind, oder einmal durchatmen und sage, Herr, ich habe jetzt keine Zeit, lange zu fragen. Kannst du mir nicht einen Impuls geben? Das ist nicht immer ein Wort. Manchmal ist es ein Gefühl oder ist es einfach nur die Ruhe, die ich spüre, dass ich jetzt wieder weitermachen kann. Ich höre auf mit einem kleinen Erfahrung. Ich fuhr in der Zeit, wo ich Präsident war und sehr viel herumfahren musste mit dem Sprinter, mit einem Zug, der damals von Frankfurt nach Berlin ohne Aufenthalt fuhr, weil unsere Zentrale ist in der Nähe von Berlin, von den Baptisten, fuhr ich also da hin und in dem Sprinter, ich bin da auch, weil ich dauernd unterwegs war, erste Klasse gefahren und da ist das so wie im Flugzeug. Man hat einen festgebuchten Sitz, man bekommt ein Abendessen, man kriegt eine Zeitung, wenn man will und dann setze ich mich auf meinen Platz und mir gegenüber saß eine junge Frau, war da immer dann irgendjemand sitzen da in der Nähe. Und ich hatte mir vorgenommen, meinen Laptop zu holen und Briefe zu schreiben, E-Mails zu schreiben in der Zeit. In 2-3,5 Stunden kann man viel arbeiten. Meine Tasche hatte ich schon neben mir stehen. Ich mache die auf und als ich die Tasche aufmache, höre ich irgendwie eine Art ziemlich deutliche Stimme in mir. Lass den Laptop drin. Und dachte, was ist das? Will Gott denn nicht, dass ich meine Arbeit mache? Aber das blieb dieser Gedanke. Und da habe ich gedacht, naja, im schlimmsten Fall werden die E-Mails nicht geschrieben. Dann probiere ich mal aus, was das bedeutet. Habe ihn drin gelassen. Also alle Vorsicht. Das war ja eine Sache. Da passierte ja zunächst nichts Negatives, wenn ich den drin lasse. Und das war übrigens, deswegen habe ich die andere Geschichte auch erzählt, die Rückfahrt, die ich dann noch, ich habe noch was anderes in Frankfurt erledigt, hatte nach dem Gespräch mit dieser Ministerin in Düsseldorf. Und dann habe ich ihn drin gelassen, den Laptop. Was passiert, wenn man jemand gegenüber sitzt und hat, man fängt an, miteinander zu reden. Und nach den ersten paar Sätzen wusste ich, warum ich den Laptop drin lassen sollte. Das ist eine Art Prophetie im Alltag, ja? Was ich da erlebt habe. Denn diese Frau fing an zu erzählen, dass sie Lehrerin ist, wieder nach Berlin fährt und ganz große Probleme mit ihren Schülern hat, die aus dem russlanddeutschen Kulturbereich kommen. Oh, dann sagte ich, dann wusste ich ja, warum der Laptop jetzt nicht so wichtig war. Und dann habe ich gesagt, ich komme gerade von der Schulministerin in Düsseldorf und habe ihr da ja, die ganze Fahrt über eigentlich Nachhilfeunterricht gegeben in der Kultur und in der Religion der Russlanddeutschen. Und sie hat das sehr aufgenommen und sich dann am Ende auch sehr bedankt. Also da habe ich gleich mal gemerkt, warum. Es gibt auch Situationen, da weiß man das nicht. Ich möchte also uns ermuntern, ganz vernünftig und normal mit den Gaben des Heiligen Geistes im Alltag umzugehen. Die wirken ja nicht besonders, sondern die sind nur hilfreich, wenn sie auch für die anderen normal aussehen. Nicht? Und wenn ich gerne möchte, das wollen wir ja alle, dass daraus auch ein Zeugnis wird, kann ich darum bitten, dass Gott eine Situation schenkt. Das tut er oft. Tut er nicht immer, aber tut er oft. Und seitdem ich also so davon ausgehe, wo ich auch hinkomme, egal wohin, der Heilige Geist ist schon da, begreife ich auf einmal, die ganze Welt ist Gottes Welt. Überall sind Spuren des Heiligen Geistes, überall kann etwas sein, muss aber nicht. Es kann sein, ich sitze im Zug und rede die ganze Zeit mit keinem Menschen. Dann sage ich mir, schön, dass Gott mir heute Urlaub gibt. Nicht? Ich warte aber darauf, dass was geschieht. Manchmal geschieht es, manchmal nicht. Wenn was ist, gehe ich vorsichtig damit um, um zu begreifen, was Gott will. Und dann erlebe ich doch relativ oft, dass das stimmt. Wenn ich rede, kann ich reden mit den Worten, die Gott mir gibt. Und wenn ich diene, kann ich erwarten, dass Gott mir die Kraft gibt. Wenn er es nicht tut, dann lasse ich es. Dann sage ich, Herr, da hast du einen anderen Weg. Da gibt es einen anderen oder es ist noch nicht die Zeit. Aber er tut es oft genug, sodass ich also merke, die ganze Welt ist Gottes Welt Und ich kann einfach im Bewusstsein, dass der Geist in mir wohnt und dass er um mich ist und auch in den anderen Menschen sein kann, einfach fröhlich meine Straße ziehen im Hören und erwarten, dass Gott mich nicht im Stich lässt. Amen.